Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und heute habe ich zu Gast Dr. Benedikt Quarch. Dr. Benedikt Quarch ist Gründer, Co-Gründer von Right Now GmbH, eine der größten und bekanntesten Legal Tech Firmen Deutschlands. Hallo Benedikt.
Ja, hallo Patrick. Grüß dich herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir dabei sein darf.
Gerne, sehr gerne. Kommen wir doch mal zu den Leuten, die vielleicht nicht dein Unternehmen kennen. Es gibt es ja jetzt schon seit 2016, hast du mir vorher gesagt. Auch schon eine ganze Weile. Also wir gehen schon in die Richtung 10 Jahre schon bald. Ja, große, große Party vielleicht. Ja. Wer weiß, ich weiß nicht. Ja, also erzähl mir doch mal ein bisschen dazu, was ihr da aktuell anbietet. Vielleicht auch, wie sich das in den letzten 1, 2 Jahren, gar nicht jetzt so am Anfang, letzten 1, 2 Jahre auch geändert habt. Ihr habt immer neue Rechtsprodukte. Ich habe gesehen, Glücksspiel ist ein Thema, Netflix ist ein Thema. Was sind da so die Hauptthemen bei euch zurzeit?
Ja, gerne doch, Patrick. Also wir sind von der Historie her auch eben ein Verbraucher-Legal-Tech-Unternehmen, richten uns an die Konsumentinnen und Konsumenten. Und unser originäres Geschäftsmodell, mit dem wir seinerzeit, du hast es gesagt, 2016 gestartet sind und was bis heute fortbesteht, ist der Kauf der Forderung. Das heißt, dass wir in der Regel immer den Verbraucherinnen und Verbrauchern ihre Rechtsansprüche abkaufen, sofort Geld bezahlen, dann durchsetzen und eben die Differenz zwischen dem, was wir zahlen und was wir kriegen, ist dann letztendlich für uns mal untechnisch gesprochen. Wie du gesagt hast, derzeit würde ich sagen, das größte und in den letzten 2, 3, 4 Jahren, 3 Jahren das größte Thema auf jeden Fall ist das Thema Online-Glücksspiel. Also damit haben wir ganz am Anfang, als die Welle begann, würde ich sagen, angefangen schon in Deutschland und in Österreich, Forderungen da von Verbrauchern und Verbrauchern aufzukaufen und dann entsprechend durchzusetzen. Riesengroßes Thema mit sehr, sehr vielen Facetten, auch maltesische Regierung und Ähnliches, kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Das ist so das eine. Und das zweite große Thema, würde ich sagen, in den letzten 1, 2 Jahren ist Datenschutz. Das heißt Datenschutz-Schadensersatzansprüche nach DSGVO. Das haben wir schon angefangen mal 2019, glaube ich, als die DSGVO begann, haben wir da schon unsere ersten kleinen Fälle gemacht. Und mittlerweile ist das, würde ich sagen, so das zweite wichtige Thema in den letzten Jahren, was wir da vorangetrieben haben. Du hast es richtig gesagt, über die Jahre hinweg gab es immer verschiedenste Produkte. Also zum Beispiel, ein schönes Beispiel noch ist, 2022 war das, da gab es mal gekündigte Strom- und Gasverträge, da wurden so flächendeckend Strom- und Gasverträge gekündigt, da haben wir dann die Schadensersatzansprüche geltend gemacht, in Corona-Zeiten waren es geschlossene Fitnessstudios, abgesagte Pauschalreisen, also es gab immer wieder oder gibt immer wieder spannende Themen, die wir uns dann, derer wir uns annehmen dann entsprechend, aber jetzt die letzten 2 Jahre, würde ich sagen, Hauptfokus war Online-Glücksspiel und Datenschutz.
Was ist bei Datenschutz die großen Unternehmen, sowas wie Facebook und so? Oder wer sind da die, ja, also die quasi
Genau,
also
es gibt viele Data Leaks. Unser Ansatz sind meistens die Data Leaks, also wo tatsächlich eben Daten ohne entsprechende Grundlage abgeflossen sind und dann eben ein Datenschutz, ein DSGVO-Verstoß vorliegt. Die große Frage ist dann immer, liegt dann ein Schaden vor? Das ist dann quasi ja unsere Aufgabe vor Gericht, das entsprechend so vorzutragen. Genau, also es gab jetzt zum Beispiel gegen Twitter ist jüngst ein großer Fall, den wir bearbeiten. Also X jetzt heutzutage, Firma von Elon Musk, den wir bearbeiten, wo es eben auch ein Data Leak gegeben hat. Dann gab es zum Beispiel Deezer, ein Musikstreaming-Diensteanbieter aus Frankreich, wo es auch einen Datenleck gegeben hat. Jetzt jüngst, also wenn man so die Tagespresse verfolgt, gibt es immer wieder spannende Datenlecks, die da, sag ich mal, publik werden. Und dann gucken wir natürlich auch noch mit einem Auge drauf, könnte das was Interessantes sein oder könnte es oder ist es das nicht? Eine relevante Frage da für uns ist natürlich immer die Beweisbarkeit. Kann man also gut nachweisen, dass derjenige, diejenige von diesem Datenleck betroffen ist und natürlich auch noch andere Faktoren in Richtung Schaden. Aber in der Tat ist, wie du sagst, vor allem die großen Tech-Konzerne, die da häufig solche Fälle haben. Ja.
Wie muss ich mir das denn finanziell so vorstellen, auch für den Mandanten, für euren Kunden quasi? Sagen wir jetzt mal so ein Fall wie bei X, wenn das jetzt nicht total aus der Rolle fällt und besonders ist, aber sowas wie bei denen vielleicht, was kann ich da als Kunde erwarten, wenn ich dann über euch regel?
Genau, also bei Datenschutz ist eben tatsächlich die große Unbekannte ist da die Höhe auch des entsprechenden Schadensersatzanspruchs. Also wenn man da auch ein bisschen auf LinkedIn ja unterwegs ist, dann gibt es auch mittlerweile viele Auswertungen, wo dann geschaut wird, wo liegt jetzt der Median, wo liegt der Durchschnitt dieses Schadensersatzanspruchs. Aber das ist tatsächlich bis heute immer noch von den Gerichten, gibt es jetzt anders als Schmerzensgeldtabelle, wo sich ja mal so ein halbwegs einheitlicher Standard rausgebildet hat, gibt es das bei Datenschutz noch nicht. Was dann dazu führt, dass das eben unbekannt ist. Und das leitet mich jetzt zur Antwort auf deine Frage. Der Kaufpreis, den wir dort an die Leute zahlen, ist immer so ein mittlerer, niedriger, zweistelliger Betrag. Also so, sagen wir mal, 20, 30 Euro, so in diese Richtung. Das kriegen die Leute für den Verkauf ihrer Forderung. Wenn es jetzt kann auch mal ein bisschen mehr sein, aber so in dieser Range ist es das, was gezahlt wird. Und das gibt uns quasi eben die Möglichkeit, dass auch dann niedrigere Schadensersatzansprüche entsprechend weiterhin noch ein Geschäft sein können. Weil wenn wir jetzt mehrere hundert Euro auszahlen würden und am Ende sagt das Gericht irgendwie, keine Ahnung, 350 Euro, dann ist es auch wieder kein Geschäft. Also genau, das ist die Antwort auf die Frage.
Allerdings, wenn die Summen ja doch relativ gering sind, läuft das für euch natürlich nur über die Masse. Ja, sonst wäre es ja
Absolut.
unsinnig. Und
Absolut.
ich sag mal, für die Mandanten, also denen ist schon klar, dass da am Ende 20, 30 Euro teilweise nur rumkommen können. Und die machen das aber trotzdem, weil auch 20 Euro Geld sind. Oder machen die das auch
Genau,
aus
also.
anderen Gründen, weil sie denken, wir wollen mal was machen gegen die großen Konzerne oder so. Merkst du das auch, sowas vielleicht? Oder ist es nur
Also
Geld?
die Motivation, würde ich sagen, über alle unsere Produkte über die Jahre hinweg, die war und ist immer sehr vielschichtig. Also da gab es alles oder gibt auch alles. Einerseits Thema einfach Geld, komm, ich nehme das mal mit und da freue ich mich. Ja, 20 Euro sind auch Geld. Wobei es natürlich bei anderen Produkten dann auch mehr Geld prozentual gesehen entsprechend gewesen ist. Aber es gibt genauso die, sage ich mal, die aus Prinzip eben sagen, ich möchte jetzt was gegen X oder früher auch dann, als wir die Fluggesellschaften groß gemacht haben, hauptsächlich gegen Ryanair oder ähnliches machen. Also genau das hat es auch gegeben. Die anderen, die sagen, ach, ich will mal sowas ausprobieren, digitale Rechtsdienstleistung habe ich noch nie gemacht, interessiert mich. Auch das gibt es als Motivation. Also ist wirklich vollkommen breit gefächert. Würde ich sagen, was auch das wiederum das Schöne ist natürlich, dass man da aus allen Lagen des Lebens die Leute dann zu uns kommen.
Was waren denn die Rechtsbereiche, Rechtsgebiete oder eigentlich eher konkreten Rechtsfälle, sag ich mal, ja, aus welchen Bereichen die kamen, wo es den meisten, ja, also nicht Umsatz für euch, sondern halt das meiste für den Mandanten gab? Was ist das gewesen?
Das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, in den Themenbereichen einerseits das Fitnessstudio in Zeiten von Corona, da haben wir schon recht viel ausgezahlt, weil es eben auch eine besondere Situation mit Corona auch für die Leute war und alles.
Also das wäre sowas gewesen wie ein Jahresvertrag an Mitgliedschaftsgebühren in den Höhen, oder?
Genau, das wurde dann genau richtig. Ja, ansonsten natürlich das Thema Online-Glücksspiel, wenn wir jetzt nur auf den Streitwert schauen, sind natürlich auch beim Thema Online-Glücksspiel sehr, sehr hohe Beträge. Also da liegt,
Ja,
glaube
das
ich,
glaube ich.
der Durchschnitt schon bei fünfstelligen Summen entsprechend von dem Schaden, der dort geltend gemacht wird. Dann sicherlich würde ich sagen, in den Pauschalreisethema, das war auch ein Corona-Thema, da haben wir sehr, sehr viel gemacht, Pauschal, es waren auch schon hohe Summen und dann auch entsprechend höhere Auszahlungen an den Kunden. Also breiter Mix, umgekehrt, wie gesagt, haben wir mal angefangen mit den Ryanair-Forderungen 50 Euro oder so. Also auch das gibt es ja. Genau.
Genau, wo du sagst, angefangen, das wäre natürlich auch eine interessante Frage. Und zwar, wie hat das denn bei euch angefangen? Wir haben ja schon gesagt, 2016 war das. Und was ich immer mitbekommen habe, damals war so ein bisschen dieses, Maschmeyer hat investiert. Ja, das war immer so ein Thema. Das hatte ich ja neulich auch schon mal das Interview mit der Katharina Bisset, wo das auch. Die ja damals zu der Show gegangen ist, ne? Das war ja bei euch nicht so. Ihr wart ja nicht in der Sendung Höhle der Löwen. Genau, das lief ja extern. Aber das war immer so ein großes Ding, was man quasi, wo man das über euch was gelesen hat, ne? Weil der Name zieht natürlich dann, ja. Und wie hattet ihr denn damals angefangen? Wie bist du als Mitgründer quasi auf die Idee gekommen, das zu machen? Und was waren dann eure ersten Rechtsbereiche?
Ja, also das war tatsächlich ein privater Zufall, wie wir überhaupt auf das ganze Thema gekommen sind. Also das, glaube ich, spielt dann auch noch 2015 ungefähr rum. Und wir haben angefangen, da hieß auch die Firma auch Geld für Flug. Das war mal so der Beginn. Es wurde dann erst im weiteren Verlauf irgendwann zu Ryanair umbenannt. Und in Geld für Flugzeiten eben ging es primär darum, dass es mal seinerzeit eine Rechtsprechung gab des BGHs, der gesagt hat, dass wenn man einen Flug, der pünktlich ist, der auch nicht ausfällt, aber selbst nicht antreten kann als Passagier, dass man dann nach Werkvertragsrecht bis zu 95% des Flugpreises zurückverlangen kann. Die Rechtsprechung gab es und die hatte ich mal durch Zufall da selbst einen Air Berlin Flug gehabt, mal gefunden. Die Rechtsprechung wollte dann gegen Air Berlin das geltend machen, wollte natürlich außergerichtlich nicht zahlen seinerzeit noch, habe dann geklagt und dann war auch Erfolg gehabt. Also es wurde dann sofort bezahlt, Anerkenntnis wurde, glaube ich, oder sowas. Und dann dachten wir so ein bisschen, naja, da kann man doch was draus machen, das ist nicht so bekannt. Dann gab es natürlich auch zur damaligen Zeit schon Flightride und die Kollegen mit Flugverspätungen ähnlich, die unterwegs waren. Und wir haben dann gedacht, naja, das ergänzt sich eigentlich ganz gut, da könnten wir mal reingehen und was starten. Und so hat das dann angefangen. Das heißt, unser Kernthema waren wirklich die Flüge. Später hat der BGH dann im weiteren Verlauf seine Rechtsprechung geändert und gesagt, diese 95% Erstattung kann man jedenfalls in AGB wirksam ausschließen. Sodass dann das Flugthema weiter noch relevant war und ist für uns, aber sich der Anspruch reduziert hat auf die sogenannten Steuern, Gebühren und Zuschläge. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört oder auf dem Ticket gesehen. Das kann man weiterhin zurückverlangen, aber es gab eben so dann mal eine Änderung der Rechtsprechung des BGH. Aber das war der Anfang, mit dem wir gestartet sind. Kernbereich Flüge, diese nicht angetretenen Flüge von Passagierinnen und Passagieren. Und damit ging es los. Und dann, sage ich mal, über die Zeit hinweg hat sich dann entwickelt, dass wir auch mehr Themen gemacht haben. Viele von denen, die wir heute auch nicht mehr machen. Also da gab es mal Kfz-Unfälle. Das hieß Unfallzahlung 24. Dann gab es Bahnverspätungen, Bahnbuddy. Auch so ein Name, der mal bekannt war. Der ist schon vor vielen Jahren mittlerweile.
Weil die
Dann
Bahn das
zum
auch gut selber geregelt hat dann, ne?
Genau,
Das war auch
mittlerweile
ein,
komplett selber geregelt. Das war dann auch der Grund, warum wir das dann nicht mehr weiterverfolgt haben, als jetzt die Bahn das eben selbst eingeführt hat. Aber damals, 2017 oder so, 2018, als wir das gemacht haben, da gab es diese Möglichkeit noch nicht. Und da war das auch mal für diesen begrenzten Zeitraum eine gute Sache. Das heißt, das waren so die ersten Schritte, würde ich sagen. Und dann hat sich es eigentlich zügig auch mehr in Richtung Reiserecht nochmal entwickelt, also Pauschalreisethemen. Und dann, sag ich mal, breit gefächert alles. Und das war dann auch so ein bisschen der Switch, dass es dann auch zu RideNow quasi wir umbenannt haben und nicht mehr nur auf die Flüge fokussieren.
Aber mich interessiert schon noch mal ruhig der wirklich ganz am Anfang. Also ich meine, du mit jemand anderem noch,
Mit zwei
kannst ja
Kollegen, genau.
zwei Kollegen, ja, kannst du gerne noch mal erwähnen. Ihr hattet dann die Idee und wie habt ihr dann gestartet? Ihr brauchtet eine Webseite, man muss ja ein bisschen Promo machen, braucht man auch Geld?
Ja.
Hattet ihr dann Investoren oder erstmal selber was investiert oder wie lief das, dass es dann so langsam funktionierte?
Ja, also ganz am Anfang, wenn wir mal ganz am Anfang zurückerinnern, genau, die zwei Kollegen, mit denen ich es gegründet habe, der Philipp Eichstätt und der Tom Antretter, das sind beides Betriebswirte von Hause aus. Und wir waren dann eben auf dieses Thema gestoßen, auf diese Rechtsprechung und die Rechtslage, wie ich sie dir gerade erklärt habe. Und dann haben wir tatsächlich eben mal angefangen, zunächst mal mit unserem eigenen bisschen Geld, was irgendwie da war, nicht sonderlich viel, aber ein paar erste Flüge anzukaufen. Dann hatten wir auch Business Angels noch, die dazugekommen sind. Aber es war wirklich der Anfang. Wir haben einfach im Freundeskreis angerufen. Also wenn du wirklich auf den ganz originellen Anfang hinaus willst, im Freundeskreis angerufen, habt ihr mal einen Flug nicht angetreten? Ja, und haben ein paar gefunden. Haben gesagt, ja, da habe ich mal so in den letzten 3 Jahren natürlich immer Verjährungsfrist. Hast du aber nie angetreten und dann, ja, schick mal das Ticket, komm, da kaufen wir dir das ab und dann machst du hier so einen Abtretungsvertrag und dann gucken wir mal, was wir rauskriegen. So hat es angefangen. Da haben wir erst einen Plan gemacht zum Amtsgericht, irgendwo immer an den Flughäfen ist ja da die Zuständigkeit und dann ging es los. Genau.
Ja, spannend. Du warst ja damals auch relativ jung, ne, als du das gegründet hast. Wie alt warst du da?
Also, wenn ich jetzt richtig rechne, muss ich 2016 23 gewesen sein.
Ja, sieh
Genau.
mal, das ist ja nun auch
Ja.
nicht, also schon sehr besonders. Ich habe neulich mal gelesen, dass der Durchschnittsgründer in Deutschland ist also etwas über 40.
Okay, interessant.
Ja, weil
Das ist
das
ja
viele
schon.
Leute, Ja, weil das viele Leute
Sport.
sind, die eher, also nicht die, die man so kennt, die mit 20 ihr erstes Unternehmen haben und mit 25 das zweite und schon raus sind oder so, sondern die meisten sind eher welche, die also ja nach einem relativ erfolgreichen oder manchmal auch nicht, vielleicht ist das dann der Grund, ja, Berufsleben eigentlich so sagen,
Spannend.
also
Ja.
Angestelltenleben oft und dann sagen so, jetzt mache ich aber mal, jetzt will ich mal was Eigenes machen. Also das ist eigentlich doch so und so viele junge nicht Investoren, so viele junge Gründer gibt es auch gar nicht eigentlich so sehr, ne?
Sehr spannend, Patrick. Habe ich heute auch was
Ja,
gelernt. Ja.
siehst
Also, aber ja,
du.
das
Sehr schön.
absolut. Ich war
Ja,
damals schon jung und genau.
ja.
Aber es ist schön, dass sie so viele
Ja.
Jahre das immer gemacht haben.
Ja. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Kommen wir mal zu was anderem, was natürlich immer mit reinspielt. Das würde ich auch gerade bei dir noch mit reinnehmen, als die Erfahrung, nicht nur jemand, der über KI, speziell auch ChatGPT, was weiß und dazu ein Buch geschrieben hat, das erwähnen wir gleich nochmal, sondern der ja auch diese Legal Tech Firma noch im Hintergrund hat und damit ja auch nochmal vielleicht was erzählen kann, wie das angewendet wird, KI allgemein, wie du auch glaubst, wie das in den nächsten Jahren kommt. Und zwar nicht nur für Anwälte, sondern eben auch für Legal Tech Unternehmen. Was wird das da ändern? Jetzt sagen wir erstmal, das Buch, was du geschrieben hast, zusammen mit dem Professor Martin Ebers, ist also das Rechtshandbuch ChatGPT. Und da sind auch noch einige andere Autoren drin, die können wir jetzt gar nicht alle aufzählen, das sind eine ganze Menge, ne?
Ja,
Und aber
so
das
ist.
werde ich mal verlinken, das kann man sich ja dann bestellen.
Super.
Genau. Und erzähl doch mal ein bisschen, warum du jetzt dieses Buch geschrieben hast oder die Idee hattest zu diesem Thema jedenfalls, ja, als Herausgeber, ja. Wieso ChatGPT? Was war da die Idee, dass dich das jetzt so beschäftigt hat?
Ja, also da würde ich sagen, gibt es eigentlich zwei Gründe für. Das eine ist natürlich jetzt ChatGPT in aller Munde, ja, würde ich mal sagen, insbesondere natürlich in der juristischen Welt. Du hast es angesprochen, Patrick, jeder überlegt sich, wie kann man da was machen. Viele reden natürlich und machen weniger, wie es häufig so ist, aber jedenfalls ist es ein omnipräsentes Thema. Und vor dem Hintergrund, dass ich dann jetzt glaube ich auch schon wieder paar Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, 2022, glaube ich, war es mit Martin Ebers, den du gerade angesprochen hast, zusammen auch die Legal Tech Zeitschrift gestartet habe, im Nomos Verlag, also quasi mehr wissenschaftlich ausgerichtete Zeitschrift, die aber sich eben auf das Thema Legal Tech fokussiert. Und in dem Zusammenhang kam dann natürlich auch viel der Gedanke, okay, ChatGPT kann man da nicht, muss man nicht auch irgendwie wissenschaftlich für die juristische Wissenschaft das jetzt nochmal aufbereiten. Und so kam dann die Idee, dass wir gesagt haben, okay, da sollten wir mal ein Buch draus machen, nicht nur in der Zeitschrift aufgreifen, weil es eben so ein omnipräsentes, großes Thema ist. Und dann haben wir, ich glaube, letztes Jahr die Idee zu dem Projekt entwickelt und gesagt, da wollen wir jetzt mal reingehen, viele Autoren gewinnen können, wie du gesagt hast. Und jetzt ist das Buch erschienen und das freut mich natürlich sehr, weil es, glaube ich, ein schönes, schöner Beitrag ist, ein schönes Werk, dass wir da dieses Thema einfach nochmal präsent auch ja, positionieren können. Und glaube ich, dann auch die Diskussion natürlich anregen, weil es natürlich extrem vielschichtig, ne? Also das eine ist jetzt quasi, wie nutze ich jetzt ChatGPT? Das andere ist, was sind die rechtlichen Implikationen? Angefangen vom Berufsrecht, RDG, Rechtsdienstleistungsrecht natürlich auch Thema, mit dem wir uns seit Tag 1 immer beschäftigt haben, hin zum Datenschutzrecht, Verbraucherschutzrecht und allen möglichen Themen. Also ich glaube deswegen, das war mein Anliegen, das war unser Anliegen und jetzt schauen wir mal, wie sich da dann auch weiter die juristische Diskussion noch drum entwickeln wird.
Das heißt also, das Buch ist eigentlich für die Zielgruppe, ja, Juristen sowieso im weitesten Sinne, aber schon Anwälte, auch Rechtsabteilungen und
Genau,
dann im
Rechtsabteilung.
Sinne. Ja, also im Sinne von auch, wie kann ich, also wie darf ich ChatGPT nutzen, rechtliche Problematiken. Aber
Genau.
andererseits, wie weit geht das denn in die Ecke? Also ich meine, steht da auch sowas wie irgendwie so Prompting, also Prompts drin oder
Ja.
solche Sachen, also auch praktische Inhalte, wie kann ich das nutzen für meine, für meine rechtliche Arbeit quasi, ja, das ist da auch
Genau,
drin
wir haben
alles.
versucht, möglichst breit aufzustellen. Das erste Kapitel ist auch von Patrick Launer, IT-Professor, der also aus der technischen Perspektive nochmal versucht, in einfachen Worten, so gut es geht, zu erklären, wie jetzt ChatGPT, die großen Sprachmodelle funktionieren. Das heißt, dass wir auch die technische Seite abgebildet haben. Und dann, wie du gesagt hast, wir haben auch ein Kapitel vom Tom Brägelmann zum Prompting mit dabei. Das heißt auch praktische Tipps, Ratschläge und dann eben die Fragen, was darf ich machen, was sind die rechtlichen Implikationen? Einerseits grundlegend und dann haben wir quasi in so zwei Teile aufgeteilt, den zweiten Teil in den Anwendungsfeldern. Zum Beispiel Arbeitsrecht schauen wir uns an. Wie wird es da einerseits verwendet, jetzt nach dem derzeitigen Stand der Informationslage? Und was sind auch wiederum die rechtlichen Rahmenbedingungen? Medizinrecht haben wir drin, Steuerrecht, also die verschiedensten Anwendungsbereiche, wo wir dann gucken, wie es angewendet werden kann. Also genau das war die Idee, informatorisch, praktisch, juristisch, das einmal aufzubereiten.
Und wie siehst du denn in dem Bereich oder hast du da auch schon Response bekommen auf dieses Buch? Ich weiß nicht, seit wann ist das jetzt draußen? Seit ein paar Wochen oder?
Genau, ja, seit ein paar Wochen, meine ich. Genau.
Ja, ja. Weiß nicht, ob du da jetzt schon Reaktionen bekommen hast von Leserinnen, Lesern oder sowas. Aber wie ist denn dein Eindruck, wie sehr ChatGPT verwendet wird bei Anwältinnen, Anwälten? Wie du schon vorhin gesagt hast, also das Thema ist schon, also viele kennen das, ja, aber wie viele machen damit wirklich was? Ist das deiner Meinung nach wirklich so, wird das so umfassend benutzt oder eigentlich dann doch nicht? Wird da nur mal ein bisschen was probiert und am Ende sagt man, ah nee, mach ich doch anders.
Ja, also zum ersten Teil der Frage, einige haben sich schon gemeldet, also auch mal, ja, wenn ich mal Leute getroffen habe und so, dann schon immer darauf angesprochen. Also ich glaube insofern, dass das schon ganz gut angekommen ist, was mich natürlich freut und hoffe natürlich, dass es auch noch weiter gut ankommt. Und zum zweiten Teil der Frage, ja, also ich glaube, auch das ist tatsächlich nicht so einfach beantwortet, weil es unterschiedlich ist. Also es gibt einerseits diejenigen, die genau das machen, auch in der eigenen Erfahrung, wie du gesagt hast, diesmal nutzen und dann sind sie nicht so richtig überzeugt und dann machen sie es nicht weiter. Umgekehrt glaube ich, so jedenfalls meine Wahrnehmung, ich habe auch letztens so ein Webinar zu KI noch gemacht und dort waren auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon sehr interessiert daran und versuchen das viel einzusetzen im Alltag. Natürlich ist auch immer die Frage, ne? Diese ganzen Themen Berufsrecht, Datenschutzrecht sind alle noch weitestgehend ungeklärt. Das heißt, ich muss jetzt schon, sage ich mal, eine innovative Anwältin oder eine innovative Rechtsabteilungsmitarbeiterin sein, um zu sagen, ich nutze es jetzt wirklich flächendeckend. Aber das scheint mir schon in einigen Fällen jedenfalls gegeben zu sein. In der großen Masse, würde ich sagen, ist es noch sicherlich nicht im juristischen Arbeitsalltag angekommen. Aber da ist wieder die Frage, wenn mir das nur den letzten Satz kurz erlaubst, Patrick, dass ich aus meiner Perspektive glaube, dass das auf jeden Fall sich nochmal verändern wird. Da wollte ich nämlich ganz kurz meine Lieblingsstudie anführen zu dem Thema, nämlich, ich Bitte. Weiß nicht, ob du das auch schon mal gelesen hast, Better Call GPT, Studie aus USA und Neuseeland, meine ich, wo man also Verträge dann einer zunächst den Seniorpartnern der Kanzlei gegeben hatte und gesagt, reviewt man diese Verträge und sagt quasi, was sind die Fallstricke, worauf es kommt an. Und das hat man so als die Wahrheit jetzt mal in Anführungsstrichen genommen und da hat man die gleiche Aufgabe Associates und Sprachmodellen gegeben. Du hast es gelesen. Und das ungefähre Ergebnis war ja also, dass die Qualität gleich ist. Plus, minus mal an manchen Stellen, aber Qualität gleich, teilweise sogar besser durch die Sprachmodelle und natürlich in viel weniger Zeit und viel weniger Kosten. So, wenn wir also das mal nehmen und die Tatsache, dass das Thema omnipräsent ist, dann glaube ich schon, dass in den nächsten Jahren da sich die Arbeitswelt nochmal deutlich verändern wird in die Richtung, dass KI auch in dem juristischen Arbeitsalter eine viel, viel größere Rolle spielt. Dass heute noch mehr geredet wird, als gemacht wird, ist, glaube ich, auch Teil der natürlichen Entwicklung. Aber wenn wir jetzt mal 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft schauen, bin ich mir sicher, dass dort das eine große Rolle im Arbeitsalltag spielen wird.
Genau. Ich würde gerne nochmal am Ende sowieso darauf zurückkommen, was denn deiner Meinung nach KI für Anwälte, für Rechtsabteilungen, aber eben auch für Legal Tech Firmen in den nächsten paar Jahren bedeuten könnte. Ja, also sowieso immer sehr. Ne? Wie gesagt, ich sage auch mal 5 bis 10 Jahre ist sowieso ganz schwer zu sagen im Moment.
Natürlich.
Aber bevor wir das machen, was mich, ja, ich will nicht sagen stört, aber die Sache ist die, sich auf ChatGPT zu konzentrieren, ist natürlich die Frage, ob das für die juristische Branche, also LLM-Modelle, klar, aber ChatGPT, also das ist so wie, weiß ich nicht, mein gut, das ist ein schlechtes Beispiel, wenn du jetzt sagst Microsoft Word, das benutzen ja alle Anwälte, ja, seit vielen Jahren. Aber irgendwie ist ja, sind ja die Sprachmodelle wahrscheinlich doch, kommen doch eher in die ganzen juristischen Anwendungen rein. Also in jede Kanzleisoftware, wo es nicht schon teilweise drin ist, wird es definitiv reinkommen, ja. Juristische Verlage, manche haben schon angefangen, manche werden es später machen, alle werden es machen, irgendwie in ihre juristischen Datenbanken KI einbauen, ob das dann Open Source Modelle sind, die da basieren oder was auch immer, ist ja egal. Ich will nur darauf hinaus, dass die Frage ist wirklich, das fängt schon an mit der Idee, muss ich jetzt programmieren lernen? Ja, als Anwalt. Die hatten wir ja schon so vor ein paar Jahren. Ne? Und jetzt hieß es ja neulich, ja, muss ich jetzt Prompten lernen? Also quasi das Programmieren für Leute, die es nicht können, sondern die einfach nur ein paar echte Sätze schreiben, ja. Und nicht
Das
noch
hast du
mehr
jetzt
machen.
gesagt.
Ja, das sage ich auch. Es ist ja auch so. Ja. Aber es ist ja auch nicht böse gemeint. Das ist ganz klar. Wir sind ja auch, oder diese Leute sind ja auch alle keine Softwareentwickler. Müssen sie auch nicht sein. Und deswegen ist halt die Frage wiederum, muss ich denn jetzt ChatGPT lernen oder kann ich jetzt auch noch ein halbes Jahr warten und dann kann meine Kanzleisoftware das sowieso alles mit und zwar unter uns beiden ein bisschen professionelleren Leuten mit vorgefertigten Prompts, mit Prompts, die auf mich reagieren, wo ich selber gar nicht mehr prompten muss. Das ist eigentlich das Ding. Und
Ja.
siehst du das nicht auch so?
Ja, also absolut, Patrick. Die Fokussierung ChatGPT ist ja, würde ich sagen, letztendlich auch eine medial gemachte irgendwie, weil die natürlich so irgendwie der Vorreiter waren, jedenfalls medial gesehen der Vorreiter. Und das ist im Übrigen
Ja,
auch der
klar.
Grund, warum wir das Buch Rechtshandbuch ChatGPT genannt haben, einfach weil es der Name zieht. Das, damit ist
Ja.
keine Aussage verbunden, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Überhaupt nicht.
Ja.
Das heißt, ich gebe dir da völlig recht. Wir sehen ja jetzt schon die Entwicklung auch, dass in den Verlagssoftwaren da auch jetzt mehr mit Sprachmodellen KI gearbeitet wird. Anwaltssoftware, wie du sagst, in einigen ist es schon drin. In den anderen wird sicherlich noch mit reinkommen. Also da gebe ich dir völlig recht. Und auch da, auch so oder so, ob man jetzt quasi das eingebettet in die Software oder irgendwie Alone Standing verwendet, wird natürlich die Arbeitsweise sich auch über die nächsten Jahre noch weiter verändern. Also jetzt würde ich jetzt heute quasi da mit meiner Wissenschaft quasi, was ist der richtige Prompt? Ja, ist ja auch eine große Wissenschaft gefühlt mittlerweile.
Ja.
Wie ich damit umgehe, wird natürlich auch in den nächsten Jahren sich wiederum verändern, weil sich natürlich auch die KI und die Sprachmodelle verändern. Also um auf deine Frage zu antworten, ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Fokussierung rein ChatGPT macht gar keinen Sinn, ist nur quasi ein Schlaglicht, wenn man jetzt drüber spricht, würde ich sagen, dass man so pars pro toto darüber sprechen kann. Aber inhaltlich ist es natürlich breit gefächert und insbesondere auch, wenn es eben customized ist, quasi in den Anwaltssoftware und ähnliches, wird es noch mehr Verwendung finden. Das stimmt.
Wie siehst du das denn, gerade als jemand, der eine Firma hat für Verbraucherrechte? Ja, wie siehst du denn ChatGPT aktuell, vielleicht auch ein bisschen so, wie es denn sein könnte in ein paar Jahren, wenn man da immer so denkt, okay, es wird noch besser, es wird noch besser, ja, und das mal so ein bisschen im Kopf steigert, was es ja wahrscheinlich auch wird, wie sehr das dann AGI wird oder so, das ist ja ein anderes Thema und wann das passiert, ja. Aber sagen wir mal, es wird immer noch besser. Wie siehst du das denn als, tja, als Rechtsberatung für Verbraucher? Also, sprich, ich habe da mal ein paar Dinge ausprobiert, das kommt auch demnächst mal online, wo man also der ChatGPT quasi Fragen stellt als Verbraucher in den Gebieten so Mietrecht, Arbeitsrecht, das sind ja so die breitesten, ja. Und mit einem entsprechenden Prompt, der vielleicht der normale User jetzt nicht machen würde, sag ich mal, ja. Aber das Programm lernt ja dazu, deswegen könnte das auch alles sein. Und es gibt ja auch diese GPTs, Da ist es ja so, dass du das schon eingeben könntest und es gibt auch sogar schon welche. Und ich frage mich, weil ChatGPT mir als quasi Verbraucher in Disguise, ja, also mir schon antwortet und sagt, so wie ich das gepromptet habe, also dein Rechtsproblem ist das und das und stellt auch Nachfragen und beantwortet also so wie sehr gute FAQs, aber eigentlich weit darüber hinaus, weil es ist eigentlich schon eine Einzelfallberatung. Und da bin ich ja schon wieder bei dem Punkt, geht das überhaupt? Ist das erlaubt? Ja. Und dann ist die Frage, will ich jetzt von dir auch gar nicht wissen, ob es erlaubt ist, steht ja vielleicht auch teilweise im ChatGPT-Buch, das, was du geschrieben hast. Könnte sein. Mal reingucken. Ich habe es nämlich leider noch nicht gelesen, aber das werde ich noch machen. Ja. Naja, ist ja noch relativ neu. Also so gesehen geht's noch. Aber wie gesagt, hast du das Gefühl, dass so eine Software wie ChatGPT eine Art Rechtsberatung übernehmen kann sogar? Und es tut auch?
Also, dass es das tut und perspektivisch tun wird, sicher. Das heißt, dass die Leute sich jetzt daran wenden und sagen, ich habe ein Problem, weiß ich sogar aus meinem Bekanntenkreis. Irgendwie
werden sie jetzt schon tun wahrscheinlich, ne?
Tun sie jetzt schon. Wenn ich Miete mindern, ist es irgendwie Schimmel am Fenster, dann wird jetzt schon quasi geschaut, was sagt der ChatGPT, was kann ich jetzt machen? Und entwirft direkt das Schreiben an den Vermieter mit und sagt, das kannst du abschicken. So. Also das wird schon heute genutzt. Das heißt, da wird es auf jeden Fall weiter hingehen. Da bin ich mir, das ist sicher heutzutage schon und dass es insofern sich auch mehr und mehr dahin verlagern wird, dass das vielleicht so eine erste Anlaufstelle ist, um mal so ein bisschen zu erfahren, was ist denn das Rechtsproblem, was ich habe, auch 100%. Und jetzt ist nur die Frage, was macht man daraus? Das heißt, bindet man das irgendwie entsprechend mit ein oder schaut man, dass man eben quasi darauf jedenfalls reagiert und sich ausredet, muss man machen, weil es wird aus meiner Sicht eine natürliche Entwicklung sein, dass die Leute im Zweifel zunächst mal dort gucken und sagen, was wird mir hier so als Lösung offeriert. Jetzt in unserem Fall zum Beispiel oder generell Legal Tech Fall ändert es natürlich nichts daran, dass erstmal wir ja nicht das Legal Tech Unternehmen spezialisiert ist auf Beratung, sondern eben auf die Lösungsmöglichkeit, sei es Inkasso-Durchsetzung, sei es Forderungskauf oder ähnliches. Richtig. Also den praktischen Lösungsweg, den jetzt ChatGPT nicht bieten kann. Aber wenn ich dran denke, so eine Erstberatung, was sind denn meine Themen, wie es heute der, sagen wir, beim Anwalt, bei der Anwältin macht, das kann auf jeden Fall durch ChatGPT oder wird auf jeden Fall dadurch ersetzt werden. Insbesondere, wenn ich dran denke, du hast ja auch gefragt, wie wird es weiter genutzt werden. Es gab immer auch von Martin Ebers und noch zwei polnischen Kollegen so eine Untersuchung, die gesagt haben, in der durchschnittlichen Kanzlei sind ungefähr 38% aller Tätigkeiten Routineaufgaben. Ja. Das heißt, diese Routineaufgaben, die wo einfach immer das Gleiche ist, die kann ich ja wunderbar perspektivisch oder auch heute schon, je nachdem, durch die Sprachmodelle, sage ich jetzt mal, abstrakt gesprochen, ersetzt werden. Und das wird auch passieren.
Auf jeden Fall spannend. Ein Thema wäre natürlich, ich meine, guck mal, die Leute haben vorher ja auch schon ihr Rechtsproblem gegoogelt. Das machen sie ja auch schon seit Jahren. Google hat ja dann irgendwann auch mal umgestellt, dass man quasi eher auf Fragen, auf ganze Fragen sogar geht, ja, anstatt auf Keywords. Und dann ist das Modell nur so gewesen, dass du als Anwalt natürlich daneben Werbung machen konntest, ne? Und das ist bei ChatGPT aktuell ja nicht so. Wer weiß, wie das kommt, wie das wird. Also das werden wir jetzt bald auch nicht beantworten können. Aber ich denke, irgendwie in der Richtung wird es gehen, weil sie wollen ja alle Geld verdienen. Müssen sie ja auch. Kostet so viel Geld, das zu betreiben. Ja. Vielleicht trotzdem nochmal abschließend, soweit wir das nicht schon ein bisschen besprochen haben, aber so ganz eben auch nicht. Die Frage, glaubst du, KI wird in nicht mal absehbarer Zeit, sondern vielleicht so in 5 bis 10 Jahren oder so, die sehe ich nicht mal als absehbar, aber so als Idee, ja. Glaubst du, dass KI auch Anwälte ersetzen wird? Also sprich, Leute werden sagen müssen, so, ich kann gar nicht mehr tätig sein, es ist alles schon übernommen. Oder sind wir, um das vorwegzunehmen, bei dem Beispiel, dass du sagst, wie alle zurzeit, die Leute, die KI einsetzen, die werden es übernehmen, anstatt die, die es nicht tun. Also, wie siehst du das?
Also ich glaube, das ist jetzt wirklich, es kommt drauf, also die typische Antwort ist natürlich, es kommt drauf an, muss sein, natürlich. Irgendwann muss ich es auch mal bringen jetzt hier. Ja. und insofern würde ich sagen, also jedenfalls, wie wir ja gerade schon besprochen haben, das ganze Thema Routineaufgaben. Das heißt, das wird, glaube ich, ersetzt werden. Mhm. Das bestimmte Tätigkeiten, ich würde sagen, es hängt gar nicht mal an dem Berufsbild Anwalt, Anwältin, sondern es hängt an der Tätigkeit. Und da werden viele Tätigkeiten aus meiner Sicht ersetzt werden und einige Tätigkeiten werden aber auch nicht ersetzt werden. Nämlich die Überlegung, wie kann ich jetzt am besten mal vielleicht eine neue Struktur reinverhandeln in den Vertrag oder ich weiß nicht was. Oder wie kann ich jetzt an der Litigation, was kann ich mir jetzt noch für einen neuen Move ausdenken, und der noch so ganz unbefangen ist quasi. Also da diese Tätigkeiten, jedenfalls mal, wenn wir mal auf 5 Jahre betrachten, das wird weiter auf jeden Fall, würde ich sagen, durch das Berufsbild erfüllt werden. Aber andere Tätigkeiten werden ersetzt werden. Also ich würde sagen, meine Antwort ist quasi ein Mix daraus. Aber ich kann natürlich, wie du sagst, allen anderen auch zustimmen in der Hinsicht, dass es darauf ankommt, jetzt sich auch damit vertraut zu machen und es gut einzusetzen perspektivisch. Weil jetzt sind quasi die Jahre, in denen das entsteht und sich entwickelt. Wie immer, wenn ich dann zu spät bin, bin ich zu spät.
Also was ich im Übrigen nicht glaube, und das sind immer zwei Argumente, die kommen, dass gesagt wird, naja, was KI, wie gesagt, je nachdem, wie weit sie geht, AGI oder was auch immer, nicht können wird, ist einerseits diese emotionale Geschichte, ja, also ich betreue jetzt hier den Mandanten und so, und dann diese strategische Geschichte. Und bei beidem glaube ich, dass die KI, wenn sie nicht manches jetzt schon kann, viel besser sein wird als jeder Mensch. Also das, da bin ich zumindest der Überzeugung, dass das keine Argumente sind. Nun sind wir aber immer dabei, wenn gefragt wird, und ich werde ja auch öfter gefragt, wie siehst du das mit KI, wird das den Anwalt ersetzen und so weiter. Ich meine immer, ja gut, wobei denn? Bei der Erstberatung haben wir ja schon gesagt, definitiv, das hat Google schon ein bisschen getan, die Jahre vorher auch, ja, es wird dann eben nur besser, ja. Aber wo fängt's denn an, wenn ich klagen muss, wenn ich wirklich etwas erreichen muss vor Gericht? Das kann ChatGPT ja gar nicht. Also auf diesen Ebenen geht's eh nicht, weil es komplett reguliert ist und das wird ja auch nicht weggehen. Also da geht es schon mal gar nicht. Und bei Großkanzleien und so weiter, da denke ich, dass sich eher die Arbeitsweise ändert. Das hast du ja sehr gut gesagt. Diese 40% sind da sicherlich auch. Da werden die Arbeiten sich verlagern. Aber da ist es auch nicht so, dass jetzt der General Counsel irgendwie ChatGPT fragt über eine sehr komplexe Situation. Vielleicht irgendwann mal. Aber nicht in den nächsten paar Jahren. Also da, glaube ich, dauert das auch alles noch. Ne? Ja.
Denke ich auch.
Ja. Ja. Also ich würde sagen, sind wir am Ende, lieber Benedikt. Vielen Dank.
Danke,
vielen Dank.
Cool.
War sehr spannend. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und wir schauen mal, wie es mit der KI läuft. Ja.
So, machen wir es, Patrick. Ich danke dir herzlich und bis bald mal wieder.
Gerne.
Ciao, ciao.
Tschüss.